Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der HPLFH Raumberg Gumpenstein. Ich sitze heute mit meinen zwei Gästen an der Fachschule für Obst- und Weinbau Silberberg in der Südsteiermark, weil wir zum Thema Klimawandel und Weinbau sprechen möchten. Meine Podcast-Gesprächspartner sind der Direktor der Fachschule, Ingenieur Reinhold Holler, sowie der fachliche Leiter des Weinguts und zugleich auch Lehrer zur Kellereiwirtschaft und zur Sensorik, Karl Menhardt. Herzlich willkommen bei meiner Podcast-Serie. Kompetente Lehrerinnen, ein erfolgreich geführtes Wein- und Obstgut und die intensive Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und der Praxis zeichnen den Standort Silberberg besonders aus. Unser Haus Raumberg-Gumpenstein und Silberberg verbindet auch ein Forschungsprojekt, wo es um Biodiversität geht, wo in den Kulturen Biodiversitätsstreifen angelegt werden. Und ihr habt uns auch eine Weinbautestanlage sozusagen in Raumberg-Gumpenstein im Ennstal errichtet, wo wir auf einer kleinen Fläche jetzt Weinbau im Ennstal betreiben. Danke dafür, dass wir mit euch so gut zusammenarbeiten dürfen. Lieber Reinhold, du leitest die Schule und es geht heute um das Thema Klimawandel und Anpassung. Spürst du bei den Jugendlichen, dass eine gewisse Verunsicherung herrscht oder wird nachgedacht, was bringt der Klimawandel für mich im Weinbau? Übernehme ich den Hof überhaupt noch? Gibt es eine Zukunft? Wie spürst du das?
Also man nimmt es bei den jungen Menschen sehr wohl wahr, dass über mehrere Themen nachgedacht wird, wenn es um die Nachfolge geht, wenn es darum geht, den Betrieb neu aufzustellen, den Betrieb neu zu organisieren. Gott sei Dank haben wir im Weinbau verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Unternehmensstrategien umzusetzen. Aber da spielt natürlich diese Thematik, wie wird sich's verändern, wie wird die Bewirtschaftung in Zukunft möglich sein, wie kann man sie ideal umsetzen, ein großes Thema. Dort denke ich auch, dass es ein großer Vorteil ist, dass man es gewohnt ist, im Weinbau mit Generationen unter einem Dach zu leben. Dass diverse Erfahrungen, die wir jetzt wieder machen müssen, die uns irgendwo schon irgendwie aus den Köpfen entschwunden sind, dass wir die jetzt auch wieder mitbedenken müssen und dass das natürlich dann eine Thematik ist, die wir im Unterricht umsetzen müssen, die wir aufgreifen müssen. Auf mehreren Seiten, zum einen, wenn es um die Kommunikation in den Betrieben geht, aber natürlich auch im Fachlichen zu begleiten, die richtigen Inhalte zu bringen und die richtigen Fragen zu stellen.
Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr in der Schule so in etwa?
Silberberg ist eine Spezialistenschule und wir haben immer ungefähr 100 Schüler im Haus.
Und da geht es Richtung Obstbau und Richtung Weinbau, das sind die Schwerpunkte, oder?
Das sind unsere fachlichen Schwerpunkte, Weinbau und Obstbau. Und wir bilden damit aber auch die Region Steiermark ab mit unserer Ausbildung und sprechen auch junge Menschen nahe an der Steiermark auch an.
Das heißt, du kommst bis Slowenien hinunter?
Es sind auch Schüler aus Slowenien bei uns.
Ja, cool, super. Karl, du bist in der Lehre sehr stark eingebunden. Du kommst von einem Weinbaubetrieb. Was sind die größten Herausforderungen im Weinbau im Zusammenhang mit Klimawandel und Anpassung?
Also man hört ja immer in den Medien diese Erhöhung der Durchschnittstemperatur. Ja. Die merkt man ja so unmittelbar nicht wirklich. Was wir aber in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr jetzt gemerkt haben, sind diese Extremwetterereignisse, mit denen wir irgendwo umgehen müssen. Mit
denen das heißt, Fall Hagel, aber auch Starkregenereignisse?
Ja, absolut. Hagel in der Steiermark war ja immer schon ein gewisses Thema. Mhm. Aber in dieser Intensität und dieser Häufigkeit, wie wir es in den letzten Jahren jetzt gehabt haben, das war vorher nicht so in der Art und Weise.
Wenn wir gleich beim Hagel bleiben, was gibt es da für Anpassungsstrategien?
Also das, was irgendwo am naheliegendsten ist, ist das Hagelnetz.
Okay.
Sieht man eh schon bereits auf sehr vielen Flächen. Das heißt, da wird vertikal,
also neben,
neben der Netzzeile wird da ein Netz aufgespannt, genau. Mhm. Und so kann man sich quasi vor dem Hagel schützen.
Hat das auch andere Effekte, das Hagelnetz, Vogelschutz oder so?
Absolut, natürlich. Also einerseits der Vogelschutz ist ja eher im Burgenland ein Thema, aber auch bei uns, durch das, dass wir so klein strukturiert sind und auch sehr viele Waldflächen neben den Weingärten sind, ist Vogelschutz ein Thema. Und wenn man Thema Wald, natürlich auch Rehe, okay, und Rehfraß, weil auch die Rehe mögen die Weintrauben.
Okay.
Und aus dem Grund kann man sich da auch mit einem Hagelschutznetz.
Das kostet natürlich, was heißt arbeitsmäßig? Ist natürlich mehr Arbeit oder ist weniger Arbeit?
Also man schafft es mit dem Hagelnetz recht gut, dass man gewisse Arbeitsspitzen ein bisschen abfedern kann.
Warum?
Weil man kann sich das so vorstellen, wenn die Rebe die Vegetation beginnt und dann die Triebe nach oben wachsen, wenn da der Hagelnetz links und rechts ist, wo soll sie hinwachsen, außer rauf. Und somit kann es nicht passieren, dass da der Triebe aus dem Gerüst rausfallen und dann noch abbrechen.
Okay.
Weil das ist eine der zeitintensivsten und arbeitsintensivsten Perioden im Jahr, wo man sagt, man muss diese ganzen Triebe innerhalb von dem Drahtgerüst reinbringen, damit es eben alles gerade drauf wächst.
Und da hilft mir das Netz.
Da hilft mir das Netz dabei. Es heißt jetzt aber nicht, dass ich da gar nicht mehr durchgehen muss. Weil ein weiterer Punkt ist, es wird dann auch, wenn das alles ins Netz reinwächst, wird im Netz relativ dicht.
Das heißt dann auch feuchter oder trocknet nicht so schnell ab?
Höhere Feuchtigkeit und es trocknet nicht so schnell ab, wie du sagst. Und man muss da trotzdem durchgehen und da Triebe gezielt entfernen und auch Blätter gezielt entfernen, damit wir da genug Durchlüftung haben, damit wir während der Vegetationsperiode nicht so viele Probleme mit Pilzkrankheiten kriegen und auch noch in Richtung Ernte natürlich, dass die nicht
faul werden kann. Wir haben interessanterweise 2009 mit den ersten Netzen begonnen und haben über mehrere Jahre die Temperaturverläufe in der Laubwand gemessen.
Okay.
Und dann natürlich das bestätigt bekommen, was wir uns gedacht haben. Unter dem Netz haben wir in der Laubwand 2 bis 3 Grad Celsius höhere Temperaturen, sobald die Sonne auf die Laubwand trifft, weil einfach die Windbewegung und so weiter nicht so stark in der Laubwand vorkommt. Hat uns ein bisschen in Sorge versetzt, ob damit die Aromatik der Trauben sich verändern wird. Offensichtlich ist dieser Temperatursprung in der Zeit, wo die aromatische Reifung entsteht, nicht so gravierend, dass wir da Auswirkungen haben. Also wir haben jahrelang getrennte Ausbauvarianten gemacht und keine Signifikanz im Unterschied.
Ich glaube, wir werden heute über Aromatik noch viel reden.
Aroma ist ein Thema.
Das ist ein wichtiges Thema, glaube ich.
Und spannend ist natürlich die Sache, wenn eine Laubwand geschlossen ist, wie weit wir die Reben schützen können, wie weit wir die Reben mit unserem Pflanzenschutz erreichen. Das Netz fängt ja einiges an Pflanzenschutzmittel, die wir aufbringen wollen, ab. Auch da haben wir gesehen, dass es keine Unterschiede gibt und unsere Durchschnittserträge möglicherweise auch durch die Verhinderung von Vogelfraß und Drehfraß unter dem Netz höher waren.
Okay, jetzt eine Spezial-Zwischenfrage. Man liest heute sehr viel über PV-Anlagen, also Solaranlagen, wo ich die Sonne einfange. Wäre das ein Thema, dass ich sozusagen über den Weingärten solche PV-Anlagen errichte und damit die Pflanzen schütze vor stark Niederschlag vor und also so weiter?
Ist ein Thema, wird da probiert. Gibt's Projekte in der Steiermark dazu. Ist jetzt aber natürlich, eins muss man bedenken, es ist baulich ein sehr großer Aufwand, gerade jetzt am Steilhang. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da der Weinbau so die nächste Kultur ist, wo sowas kommt. Aber ist auf jeden Fall ein Thema.
Hat natürlich optisch, muss man es auch bedenken. Ich war ja gerade unterwegs mit dem Rad in eurer Weingegend und konnte mir es schwer vorstellen, wenn das jetzt alles mit PV-Anlagen zu Pflaster wäre, ob ich dann mit dem Rad dann noch so gern fahre.
Absolut. Steiermark ist sehr touristisch und damit ist Optik immer ein Thema.
Ja. Okay. Zurzeit laufen die Schwerpunkte in der Versuchstätigkeit Agri-PV obstbaumäßig.
Okay.
Wo auch andere Nebeneffekte mitgedacht werden können. Aber im Weinbau ist es nicht vordergründig.
Okay.
Im Weinbau setzen wir zurzeit eben unsere ganzen Dachflächen zu nutzen an vorderer Stelle.
Wir waren beim Hagel und bei Starkwetterereignissen. Wir haben ja jetzt vor 14 Tagen eine Überflutungsgeschichte gehabt in der Region. Also es nimmt ja auch, die Niederschlagsverteilung wird ungünstiger und es gibt mehr Starkregenereignisse. Was heißt das für den Weinbau, zum Beispiel auch in der Bewirtschaftung der Fahrgassen und so weiter?
Also ein großes Thema in der Steiermark ist die Erosion.
Ja.
Also sehr steile Flächen und dadurch auch sehr hohe Bodenabträge, wenn keine Grasnarbe da ist.
Das heißt, Grasnarbe hilft uns da, oder?
Absolut.
Weil ihr könnt ja sagen, wenn es trockener wird, und wir haben ja, über das werden wir später reden, auch Phasen, wo lange Zeit kein Niederschlag ist und Pflanzen verdunsten natürlich auch. Und da könnt ihr jetzt sagen, ich habe keine Pflanzen und es verdunstet dann weniger, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Strategie, oder?
Also so in steirischen Verhältnissen einmal auf jeden Fall nicht, weil es schlichtweg nicht mehr befahrbar werden, die Anlagen, wenn da der Boden immer offen ist und wir massive Probleme mit Erosion hätten. aber auch diese direkte Einstrahlung der Sonne, der UV-Strahlung am Boden beeinflusst das Bodenleben negativ und da dadurch infolgedessen irgendwo die Wasserspeicherkapazität, Humusaufbau, Aggregatstabilität der.
Und auch die Einfiltration des Wassers bei einem Niederschlag, oder? Es ist ja dann mehr die Schwammfunktion vom Boden wieder gegeben.
Sobald ich eine Gasnarbe habe, kann der Boden auch das deutlich besser aufnehmen als jetzt der offene Boden.
Das heißt, ihr arbeitet auch, und das habe ich, da arbeiten wir ja auch zusammen, wo es um die Begrünung in den Fahrgassen geht zwischen den Spuren. Weil an der Rebe selbst wünscht man sich natürlich eher nicht, dass zu viel Futter noch Gras nach oben wächst, aber in den Reihen selber dann schon, oder? Und was wird da gemacht?
Also das Projekt, das du vorher angesprochen hast, wo wir eher mit Kumpenstein kooperieren, da geht es eben darum, dass man über Biodiversität den Weinbau klimafitter macht.
Okay.
Und da ist eben die Fragestellung, wie kann ich jetzt eine Begrünung in einem bestehenden Weingarten, in einer Neuanlage möglichst gut etablieren und auch so noch bewirtschaften, dass sie sich weiterhaltet.
Okay.
Und da, wo wir jetzt den bestehenden Anlag schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir eigentlich dort, was zwischen den Reifen ist beim Traktor, also das ist circa ein Meter breit, dass wir das aufreißen, dass wir dort nachher einsehen, dort nachher die Begrünung etablieren und das so bewirtschaften, dass die bis in den Sommer stehen bleibt, dann aussamen kann und dass man es auch so nachher weiterhalten kann.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man es aussamen lässt und ja nicht zu früh
erntet, oder? Absolut. Ansonsten habe ich innerhalb von wenigen Jahren da die ganze Biodiversität, die ich über aufwendige, teure Einsaat reingebracht habe, wieder vernichtet eigentlich. Also die Bewirtschaftung ist ganz essentiell da.
Das heißt, also der Boden und der Weinbau, die spielen auch sehr stark zusammen, oder? Kann man das schon, geht es bis hin zur Qualität des Weines?
Klarerweise, es wird ja aufgrund des Standortes, wo natürlich der Boden ein wichtiger Teil davon ist, immer wieder über die Aromatik, über die Herkunft von Weinen und so weiter diskutiert. Das ist klar, da geht es um das, was sich unter dem Grün abspielt. Aber unsere Herausforderung ist natürlich auch, die Bewirtschaftung möglich zu machen, zum einen Biodiversität und zum anderen auch in unsere Flächen reinzukommen, wenn wir rein müssen. Und rein müssen heißt, dass wir Pflanzenschutz betreiben. Wir müssen rein, um dort und da auch eine Laubarbeit zu machen. Also wir haben doch mehrere maschinelle Vorgänge in den Weingärten. Und die Herausforderung ist auch, die Befahrbarkeit zu erhöhen. Und das hat einiges an Bewusstseinsbildung gebraucht, dass eigentlich ein Weingarten, der von außen irgendwo etwas schlampig aussieht, gerade für den Zweck der Befahrbarkeit und auch für die Situation Starkregen eigentlich bestens gewappnet ist.
Okay. Wenn wir jetzt vom Starkregen wegkommen in Richtung, es werden ja, die Vegetationsperiode wird länger. Es gibt heißere Phasen. Was heißt das jetzt da im Weinbau? Gibt es zum Beispiel im Obstbau ist Spätfrostrisiko ein Thema? Wie ist das im Weinbau?
Also im Weinbaubereich haben wir ja den Vorteil gegenüber dem Obstbau, dass wir nicht gleich mit der Blüte starten, sondern wir haben zuerst einmal die Triebe, die Austreibung, die Blüte ist dann erst ein bisschen später.
Okay.
Und dadurch ist es nicht so akut gefährdet, wie jetzt, weil die Blüte ist extrem empfindlich gegenüber Frostereignissen und da halten die Triebe ein bisschen mehr aus. Mhm. Aber 2016 hat uns da gezeigt, dass da auch im Weinbau massive Schäden sein können. Wobei man sagen muss, seitdem haben wir jetzt nicht mehr diese Problematik in der Art und Weise gehabt, zum Glück.
Ja. Spätfrost ist Thema. Spätfrost ist auch einer der Gründe, warum wir, wenn du da in der Region unterwegs warst, warum wir nicht alle Weingärten bis in die Tallagen hineinpflanzen, weil eben die Kaltluft nach unten abwandert.
Diese unten ausrichten sozusagen.
Und damit haben wir, gerade was den Spätfrost anbelangt, einfach auf den höheren Lagen einen gewissen Vorteil. Aber wir sind dem nicht mehr gefeit, weil das ist eindeutig nachgewiesen im Zuge des Climate Change, dass die kalte Luft aus dem Norden wesentlich weiter in den Süden reicht. Und umgekehrt auch die warme Luft aus dem Süden weiter nach Norden reicht. Und wenn wir längere Warmströmungen haben, dann treiben wir etwas früher aus und dann kommen wir eben in diese Situation, dass eigentlich unsere besten Lagen dann erst wieder spätfrostgefährdet sind. Mhm. Und das ist jetzt ein sehr komplexes Thema, dem zu begegnen. Der Karl leitet da auch einen Versuch, wo es um Frostheizung geht. Sehr teure Überlegungen, aber man muss irgendwo ansetzen, man muss diverse Dinge mal ausprobieren und anschauen, ob es geht, ob es Sinn macht. Ja.
Okay.
Gott sei Dank, die Weinbranche ist eine sehr neugierige Branche, eine sehr fleißige Branche. Es probiert jeder, man tauscht sich aus, Gott sei Dank.
Es tut sich einiges.
Bei den Sorten, spätere Sorten? Und unsere Überlegung kann nur dahin gehen, in die Richtung, wenn man schon Sortenveränderungen vorantreibt, das kann man nicht gleich so machen. Ja. Wir haben ja auch einen Markt dahinter, den wir bedienen, dass wir auf Sorten und Sortentypen kommen, die später austreiben.
Ja.
Mhm. Und damit eigentlich unsere Situation abfangen. Unser Problem ist nicht so unmittelbar die Reifung selbst, sondern unser Problem ist in dem Fall der Frühaustrieb.
Wenn man die Literatur zum Weinbau ein bisschen Richtung Klimawandel durchforstet, und das habe ich mir in der Vorbereitung halt so als Laie gemacht, dann liest man von Cool Climate Rebsorten, der grüne Veltliner, tut sich schwer. Offensichtlich, wenn es wärmer wird, wenn die Vegetationsperiode länger wird, es steigt der Zuckergehalt, es steigt der Alkoholgehalt dann beim Ausbau. Es geht die Typizität, liest man halt, dieser Weinsorte verloren möglicherweise. Gibt es Möglichkeiten, wie ich da eingreifen kann? Ich als Laie würde sagen, ich ernte halt um 2 Wochen früher und dann habe ich trotzdem eine grüne Traube noch und ich habe die Säure dann eh.
Also die Grundüberlegung ist schon geht in eine richtige Richtung, wenn man sagt, weniger Zucker habe ich auch weniger Alkohol. Aber nicht nur der Alkohol macht den Wein aus, sondern auch die anderen Inhaltsstoffe, die ganze Aromatik. Und eben während der Reife der Trauben verändert sich auch die ganze Phenolstruktur, die Gerbstoffstruktur. Es werden Aromen aufgebaut, Vorstufen von Aromen aufgebaut. Und das heißt jetzt, wenn ich da jetzt 2-3 Wochen früher ernte, habe ich zwar weniger Alkohol, aber die Aromatik verändert sich da in eine sehr, sehr grüne Richtung. Man kriegt dann sehr Bitternoten rein. Man hat deutlich weniger Aromatik, die man haben möchte. Also es ist sind da mehr Überlegungen, die da dahinter stehen. Aber es gibt schon auch Möglichkeiten, wie man dem begegnen kann, in der Kulturführung, im Weingarten.
Und das ist?
Es gibt im Laufe der Vegetationsperiode mehrere Arbeitsschritte, wo man irgendwo
eingreifen kann,
die Triebe entfernt oder die Beschattung in der Traubenzone quasi über das Entfernen oder Nicht-Entfernen von Blättern regelt. Da kann man ein bisschen eingreifen.
Okay.
Auch über den Ertrag kann man ein bisschen eingreifen, über die Wüchsigkeit. Es sind da sehr viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da, wenn man jetzt daran denkt, eine neue Anlage anzulegen mit den bestehenden Sorten, kann man auch immer über die Unterlage eingreifen.
Das ja, weil der Wein besteht ja sozusagen aus der Unterlage. Das ist ja aufgrund der Resistenzen auch wichtig oder Krankheitsresistenzen bringen die teilweise mit, oder? Genau. Und sie bilden ein unterschiedliches Wurzelsystem aus, oder?
Genau, also auch mit der Unterlage kann man ein bisschen die Rebe, den Standorten und auch den zukünftigen Bedingungen anpassen. Und so eben auch da ein bisschen in eine Richtung lenken, wo man es.
Das heißt, in trockenen Regionen geht man bewusst dann auf Unterlagen, die tieferes Wurzelsystem auf.
Oder auch jetzt innerhalb von der Steiermark sind wir ja auch nicht unbedingt homogen, weil jetzt in manchen Gebieten haben wir sehr, sehr karge Böden, sehr wasserdurchlässige Böden. Auch da geht man ja auf Unterlagen, die ein bisschen tiefer wurzeln. Und dort, wo die Böden ein bisschen wüchsiger sind, kann man durchaus Unterlagen verwenden, die ein bisschen oberflächlicher quasi das Wurzelsystem haben.
Ist irgendwie in der Praxis spürbar, dass man ganz markant eingreift, dass man neue Sorten jetzt wirklich in großem Stil anbaut? Jetzt schon?
Spürt man da was? Und das betrifft vor allem den Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten.
Im Biobereich?
Im Biobereich, beziehungsweise generell, um diese geforderten Ziele aus dem Green Deal zu erreichen, wo auch eine Reduktion des Pflanzenschutzes gefordert ist. Wenn es um neue Sorten geht, dann geht es nur dorthin und mittlerweile sind ungefähr 10% der frisch veredelten, also sprich neuen Pflanzen, die in den Rebschulen hergestellt werden, von diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten.
Jetzt möchte ich dazu was fragen. Jetzt ist gerade in Österreich die Sorte und der sortentypische Geschmack so wichtig. In Frankreich ist vielleicht die Region auch sehr wichtig, aber bei uns ist gerade das so ein Thema. Und ist es jetzt nicht schwierig, das dann am Markt auch ankommen zu lassen, irgendwann einmal? Geht man da als Bauer, Bäuerin nicht ein Risiko ein?
Da geht man auf jeden Fall ein Risiko ein. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wobei parallel dazu ein Verständnis der Konsumenten Gott sei Dank da ist, für das Handeln, für das Tun der Weinbauern. Die Weinbauern, Weinbäuerinnen, bitte jetzt geschlechtsneutral zu sehen, sind traditionell sehr stark mit den Konsumentinnen und Konsumenten in Kontakt.
Ja, das lernen, also über das, dieses, da können wir über sehr dieses, viel lernen, falsch.
Über diesen sehr intensiven, man darf es nicht unterschätzen, den Zeitaufwand, den wir damit haben, aber das ist natürlich Kommunikation, ist,
ja, das gibt, denke ich,
das, was uns als Menschen überhaupt ausmacht. Und über diese Gespräche kommt man schon näher an den Kunden ran, zum Verständnis dafür, zum Interesse dafür. Und parallel dazu muss man natürlich schon auch nachsehen und nachfragen, wie schmecken jetzt diese Sorten? Und die Züchtung dieser Sorten orientiert sich auch an den traditionellen Sorten. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, dass wir sehr wohl natürlich mit der Sortenbezeichnung eine einfache und rasch erfassbare Botschaft an die Kunden und Konsumenten schicken. Aber parallel dazu sehr wohl auch unsere Herkunft zeigen möchten, und damit, glaube ich, sind wir gerade richtig unterwegs mit diesem unserem Steiermark DAC Herkunftssystem, wo man das, wo wächst denn das, viel deutlicher in den Fokus stellen möchte. Okay, also das heißt, diese zwei Ansätze parallelen könnten auch langfristig zu unterstützen.
Wenn man jetzt Österreich ein bisschen anschaut und sagen wir vergleichen Burgenland mit der Steiermark, was sind so die groben Unterschiede jetzt, was das Klima bedeutet? Man könnte ja jetzt auch sagen, es wird wärmer, es wird heißer. Wir bauen in der Steiermark in Zukunft Rotwein an. Oder in Burgenland nehmen wir Rotweinsorten, die kommen von Spanien, von Griechenland. Wird das passieren? Ist das ein Tipp heute schon an die Bäuerinnen und Bauern, so hineinzufahren?
Also ganz grundsätzlich einmal Unterschied zwischen Burgenland und Steiermark sind sehr unterschiedlich von den Weinbaugebieten jetzt daher. Burgenland ist viel kontinentaler geprägt, ja. viel wärmer auch vom Grundsätzlichen her einmal. Und auch vor allem haben diese Tag-Nacht-Wechsel temperaturmäßig im Herbst sind nicht so ausgeprägt wie bei uns in der Steiermark. Mhm. In der Steiermark deutlich eher so illyrisch geprägt, auch mehr vom Mittelmeer mitgeprägt. Mhm. Dadurch deutlich mehr Niederschläge, in der Temperatursumme auch niedriger als im Burgenland und vor allem auch im Herbst diese Tag-Nacht-Unterschiede größer. Was heißt, dass die Traube weniger von der Säure verliert, mehr frische, fruchtige Aromatik behaltet und auch diese Spritzigkeit.
Bei uns da. Und das zeichnet den steirischen Wein aus.
Genau.
Geht das ein bisschen verloren möglicherweise in Zukunft, wenn es wärmer wird? Wenn wir mehr Tropennächte bekommen und solche Sachen?
Ist natürlich ein Thema.
Also daran müsst ihr arbeiten,
wenn
oder?
Wenn man jetzt irgendwo vor 30 oder 40 Jahren die Kellerbücher durchschaut, da hat es immer wieder Weine gegeben, die haben jetzt da gleich viel Zucker wie Säure gehabt, also 13 kmW, das ist unsere Zuckereinheit, und 13 Gramm pro Liter Säure.
Und das, was ist normal?
Also als jetzt normalerweise sagen wir irgendwo zwischen 17 und 19 Grad kmW und 7 bis 8 Gramm Säure bei der Ernte.
Ja.
Also es sind dort ganz andere Herausforderungen jetzt. Vor 30, 40 Jahren hat man schauen müssen, dass die Trauben überhaupt reif werden. Und jetzt müssen wir schauen, eben über Bewirtschaftung, über die Auswahl der Sortenunterlagen, aber auch der Auswahl der Lagen. Also jetzt da in Zukunft reine Südlagen, wo es eigentlich immer die besten Weinbaulagen waren, ist jetzt da oder dort schon die Überlegung, dass man eher in Südost- oder Südwestlagen geht, um eben dort das Reifepotenzial von der Lage ein bisschen zu senken. Also da sind so die ersten Ansatzpunkte, bevor man jetzt wirklich in einen Sortenwechsel geht. Also Sortenwechsel würde ich jetzt in den nächsten Jahren
nicht in Burgenland, oder?
Es wird kein radikaler Sortenwechsel sein, aber die Neugierde und das Interesse und der Versuchsanbau eben von Sorten.
Das sind die Weinbauern bekannt dafür.
Aus
oder?
Diesen warmen Regionen, das passiert. Das passiert. Man greift auch auf einer der ältesten Sorten, die man in Europa überhaupt noch findet, auf diesen Heunisch auch zurück und versucht auch den jetzt wieder anzubauen. Der ist ja, vor ungefähr 1000 Jahren irgendwo in den Anbau, im Anbau zurückgedrängt worden, weil er nicht reif wurde. Mhm. Wir haben schon Zeiten gehabt, wo es in Europa wärmer war. Wir wissen alle zusammen, wir wissen auch, dass Europa mal ganz anders war auf dieser Kugel. Und da wird natürlich probiert. Aber es ergänzt sich zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man den Kunden auch mitnehmen muss. Unsere Konsumenten müssen wir auch mitnehmen bei dem Ganzen. Also der radikale Umbau innerhalb der nächsten 5, 8 oder 10 Jahren wird nicht passieren.
Wenn man die Literatur liest man auch von Hitzestress bei Reben. Hitzestress, physiologisch, wieder weniger Widerstandskraft und so weiter. erkennt man Sonnenbrand zum Beispiel, ist auch ein Thema. Was läuft da ab?
Also ist bei uns jetzt, war es eigentlich nie so ein Thema, der Hitzestress, aber in den letzten Jahren, gerade über diese Perioden, wo es dann über Monate hinweg fast nichts regnet, was wir ja letztes Jahr zeitweise gehabt haben, dort fängt man auch an, bei uns in den Rebanlagen merken an, dass da die Rebe unter der Stress gerät. Mhm. Dadurch das extremste Beispiel ist dann der Sonnenbrand durch die Sonneneinstrahlung, mhm. Aber auch durch den Stress werden die Inhaltsstoffe verändert, die Reife geht dann Richtung eine Notreife, das heißt, das schmeckt dann nicht mehr gut, das ist das Endergebnis. Mhm. Es wird leider, oder war jetzt in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen ein Thema, aber auch da kann man mit richtiger Bewirtschaftung, mit richtiger Sortenunterlagenwahl kann man da
ein bisschen gegensteuern. Okay. Ist Bewässerung ein Thema im Weinbau?
Österreichweit gesehen ja, absolut.
Okay.
In der Steiermark bisher eigentlich nicht wirklich. Wir haben es bei unseren Terrassenanlagen teilweise gemacht, weil man sehr wenig Bodenauflage hat auf der Terrasse und nur in den ersten Jahren, damit die Reben mal ein bisschen in die Gänge kommen. Mhm. Aber ansonsten in der Steiermark jetzt nicht so, aber österreichweit gesehen schon.
Kann man auch vor einem Sonnenbrand schützen, indem man Sprenkelanlagen, dass man mal befeuchtet oder was, oder tut man das eh nicht, weil es dann gefährlich wird, oder? Das macht der Weinbauer nicht wahrscheinlich.
Der Sonnenbrand selber ist mehr das Thema, dass man seine Arbeiten zeitgerecht erledigt. Also sprich, wenn man Laub freistellt, wenn man Trauben freistellt, dass man das rechtzeitig macht, dass die Rebe sich mit einer Wachschicht, also die Beere sich mit einer Wachschicht, Entschuldigung,
schützt.
Mit einer Wachschicht schützen kann. Mhm.
Das heißt, wenn ich das zu spät mache oder nicht mache, genau, dann hat sie die Wachsschicht nicht. Sozusagen genau,
wenn wir ohne Sonnenmilch auf die pralle Sonne rausgehen und die Rebe kann das selber mit einer Wachsschicht machen. Okay. Das kann sie und da müssen wir richtig reagieren. Und Trockenstress ist ein Thema, das definitiv nur über Bewässerung gelöst werden kann. Und da kommen wir natürlich schon in einen gesellschaftlichen Disput rein, nicht? Weil wem gehört das Wasser? Wer darf das Wasser jetzt verwenden? Wozu setzen wir das ein? Mhm. Und wir sind in einer glücklichen Situation. Die Steiermark ist grün, nicht umsonst grün, weil wir Wasser haben. Da trifft es andere Regionen ganz massiv. Das trifft vor allem die südliche Hemisphäre, wo einzelne Regionen wirklich vom Weinbau aufgegeben werden müssen, weil das Wasser nicht mehr da ist.
Ja.
Das ist dann schon dramatisch. Wobei ja die Dramatik, das jetzt rede gegen unsere Profession, die Dramatik ist weniger, dass der Weinbau dort aufgegeben wird. Man kann dort nichts anbauen. Man kann dort auch kein Getreide anbauen. Man kann keine Nahrungsmittel dort produzieren. Mhm. Das muss man zu denken geben, was da passiert.
Ja. Also ich habe auch Statistiken gesehen von Spanien, von Italien, von Australien, wie massiv dort der Weinbau unter Druck steht, weil einfach Flächen verloren gehen, weil sie nicht mehr bewirtschaften. Wobei die schon auf Sorten setzen, die das Extremste aushalten. Ja. Da sind ja wir noch in einer relativ glücklichen Situation an sich. Mhm. Wenn wir jetzt weitergehen, man liest auch, dass sozusagen in der Kellereiwirtschaft Anpassungen, da bist ja du auch ein Profi, Karl, was kann man da machen? Zum Beispiel bei der Ernte liest man, dass die Trauben sehr warm sind noch bei der Ernte und das bereitet Sorge oder macht Herausforderungen,
also,
oder?
Also die Traubentemperatur bei der Ernte ist insofern wichtig, weil solange die Traube und die Beere intakt ist es halb so schlimm sozusagen und solange sie an der Rebe hängt, aber sobald man es geerntet hat und dann nachher, ab am Zeitpunkt, wo irgendwo die Beerenschale geöffnet wird, wo der Saft austritt, dann haben wir natürlich ein ganzes Konvolut an diversen Mikroorganismen, die dann anfangen zu arbeiten. Das sind jetzt Hefen, da gibt es positive, negative, aber vor allem auch Bakterien, Essigsäurebakterien, Milchsäurebakterien, die da sehr schnell nachher bei warmen Traubengut zum
Problem. Und die brauchen wir natürlich nicht.
Ja. Die brauchen wir nicht, genau. Und da kann man so gegensteuern, dass man einerseits sagt, man erntet. Man fängt früh an zu ernten.
Am Tag früh an zu ernten.
Das machen wir auch. Und dadurch schafft man es, dass die Traubentemperatur ein bisschen niedriger bleibt. Aber nur es ist so, dass jetzt im Zuge, oder die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass die Erntefenster immer kleiner werden. Also die Reife der verschiedenen Sorten, die schiebt sich immer mehr in ein kleineres Erntefenster zusammen.
Okay, gleichzeitig.
Dadurch, muss man irgendwo den ganzen Tag dann nutzen.
Und Schlagkraft haben, oder?
Und genug Schlagkraft haben, genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle meine Chargen immer nur in der Früh ernten, das geht sich schlichtweg nicht aus. Mhm. Deswegen, was schon ein Thema ist, ist Kühlung. Also einerseits in der Presse bereits runterzukühlen, vorher kann man technisch auch runterkühlen. Und auch möglichst rasche Verarbeitung, dass man schaut, dass man sehr sauber arbeitet, dass man sehr wenig Mikroorganismen einmal da hat und dann auch möglichst rasch verarbeitet, damit man da keine Probleme bekommt.
Okay. Das treibt natürlich die Forderung nach der maschinellen Ernte voran, weil wir brauchen beim Lesen doch ein bisschen Licht. Ja. Das ist ja der Maschine wurscht. Also sprich, man kann in den Nachtstunden, wenn halt der Tag sich ausgekühlt hat, also sprich so ab 4 Uhr in der Früh, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh beginnen zu lesen. Mhm. Und hat damit mit einer großen Schlagkraft in kürzester Zeit hohe Mengen an Trauben im Keller.
Okay.
So reagieren ja auch die warmen Regionen. Mhm. Das, was wir auf unseren Steillagen machen und machen müssen, weil wir es nicht anders schaffen, sprich die Handlese, das kommt in manchen Regionen nur in den Werbefilmen vor. Also okay. Weltweit wird sicher mehr als 3/4 der Ernte mit Maschinen eingebracht.
Okay. Da sind wir ja noch ganz.
Da sind wir an den Grenzen, weil einfach die Steillagen in der Befahrbarkeit mit solchen Maschinen ihre Grenzen haben.
Okay. Spürt man das in der Qualität da möglicherweise, dass man Handarbeit schon mit Qualität verbunden ist? Oder
in der Situation, wie es wir hier haben, wo wir wirklich auch im Herbst jede Traube praktisch anschauen müssen, ob sie wirklich so passt, spürt man es dann, wenn man die Vorarbeiten dazu nicht richtig macht. Also sprich, würde man mit Maschine ernten, dann sollte man davor doch einen raschen Durchgang machen und Trauben, die ja nicht passen, entfernen. Aber parallel dazu haben sich auch Maschinen entwickelt, beziehungsweise sind Maschinen entwickelt worden, die sowohl die Beeren, die dann geerntet worden sind, auch selektieren können. Mhm. Also man wird es, ja, ist jetzt politisch nicht korrekt, aber die Maschinenlese in weiten Teilen nicht mehr von der Handlese auseinanderkennen.
Okay.
Wobei gerade im Bereich der sehr, sehr hochwertigen Weine, also die absolute Spitze der Qualität, da ist die Handlese absolut korrekt zu denken. Also okay. Alles, was noch wirklich um diese letzten paar Prozent geht, wo man wirklich sagt, man möchte absolute Spitzenweine produzieren, da ist Handlese eigentlich nach wie vor nicht ersetzbar.
Wir haben ein bisschen sehr über die Nachteile des Klimawandels gesprochen. Gibt es auch Vorteile für uns in Österreich, dass das gibt es ja, dass wärmer wird, dass längere, ihr kennt jetzt andere Sorten, oder andere Qualitäten vielleicht erzeugen? Haben wir die ja? Vorteile?
Also ich sehe schon einen Vorteil schon, wenn man die Aufzeichnungen der angesprochenen letzten 30, 40 Jahre anschaut. Also wir haben es in den letzten 20 Jahren nie mit der Thematik mit zu geringen Zuckergehalten und so weiter irgendwo uns auseinandersetzen müssen. Also wir haben eine Grundreife erreichen können, von denen unsere Großeltern geträumt haben. Also das sehe ich schon als Vorteil. Das heißt, wir haben als Basis damit eine Reife von Trauben erreicht, die wir unbedingt brauchen, um uns auch als qualitativ hochwertiges Land zu zeigen.
Okay. Ja,
es ist, wir verkaufen natürlicherweise unsere schöne Landschaft, aber das geht nur parallel mit hoher Qualität.
Okay.
Und das hätte ich schon als Vorteil gesehen in den letzten Jahren, wo wir diese Grundreife und auch diese Möglichkeiten zur Selektion haben. Also es hat jetzt der Weinbauer, Weinbäuerin mehr Möglichkeiten, das Endprodukt zu gestalten als vor 40, 50 Jahren.
Natürlich ist der höhere Alkoholgehalt, der auf uns zukommt, der vielleicht auch nicht in die Richtung geht, wo der Konsument gerade hingeht. Das ist eine Herausforderung, oder?
Das ist eine Herausforderung. Das ist vielleicht jetzt, klingt's naiv oder klingt's irgendwie selbstverliebt für die Steiermark. Wir haben eine einzige Rebsorte, die uns in dieser Thematik vielleicht Sorgen oder Gedanken macht. Das ist eben beim Sauvignon Blanc, weil die Sorte von Haus aus sehr hohe Zuckerleistungen hat, wo man in Bereiche reinkommen, wo man dort dann da sagt, muss das sein. Mhm. Alle anderen Rebsorten der Steiermark, die wir im Anbau haben, sind nicht in dieser Situation drinnen, über die man weltweit diskutiert. Aber es ist Fakt, dass der Umgang mit Alkohol, der Umgang mit der Menge an Alkohol ein Thema ist.
Okay.
Ein Thema ist bei den Konsumentinnen und Konsumenten parallel zu vielen anderen Gesundheitsthemen, die im Bereich der Ernährung mittransportiert werden, bis zu diversen Grundhaltungen, was die Nahrungsaufnahme anbelangt. Ja. Wenn man mal so das formulieren darf. Und da gibt schon auch Ansätze, das irgendwo zu regeln, Ansätze vielleicht technisch das zu machen. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir wissen, dass 8% des weltweiten Alkoholkonsums aus dem Wein kommt, also 92% sind andere Quellen vom Alkohol, aber natürlich der Wein einer der populärsten ist und zum anderen nicht multinationale Konzerne dahinter hat, die dieses Image prägen können. Aber den Bereich alkoholfreier Wein werden wir in dieser Art nicht so lösen können wie das Bier.
Das bringt man einfach geschmacklich nicht. Dann so viel verloren.
Da ist geschmacklich. Also da kann man nur mit einem radikalen Ansatz gehen und sagen, wenn dieses Produkt gewollt ist, dann muss auch bewusst sein, das schmeckt ganz anders.
Ja. Darf ich, Karl, die Frage zu einem Spezialthema Eiswein ist jetzt in der Steiermark nicht das Riesenthema, aber das liest man halt auch, dass das zunehmend schwieriger wird, dennoch zu ernten, diese Erntefenster dort zu haben, wo es tiefe Temperaturen gibt, oder?
Absolut, ja. Also Eiswein jetzt, wie du schon angesprochen hast, Steiermark und auch österreichweit ist es nicht so, dass wir diesen Thema aussetzen in ganz speziellen Regionen. Aber wir brauchen für einen Eiswein irgendwo zwischen minus 7 und minus 14 Grad.
Durchgehend über längere Perioden, oder?
So lang, bis die Trauben durchgefroren eigentlich ist und auch vor allem also ein Buffer unter den minus 7 Grad, dass man es auch noch in die Verarbeitung bringen kann und auch in gefrorenen Zustand auspressen kann.
Okay.
Weil nur dann habe ich diesen Konzentrationseffekt, der Gefrierkonzentration sozusagen.
Okay, okay.
Und das wird natürlich immer schwieriger. Ich glaube, jetzt in den letzten paar Jahren hat es nur eine Handvoll, wenn überhaupt eine Handvoll Tage gegeben oder Nächte gegeben, in denen das möglich gewesen wäre, Eiswein zu ernten.
Okay, okay. Jetzt, wir kommen schon zum Schluss, weil so ein Podcast dauert eben nicht so lange für dich oder es wird sonst zu lange. Reinhold, wenn du jetzt Tipps mitgeben würdest an die Bäuerinnen und Bauern, an die Jugend im Zusammenhang Weinbau, Klimawandel, was sind so deine zwei Aspekte, die du mitgeben würdest und der Karl danach vielleicht, ich glaube, dass das ein guter Schluss wäre.
Das eine wäre Augen auf, was sich im eigenen Unternehmen tut, wie sich im eigenen Unternehmen entwickelt. Wir haben in der Steiermark so eine Vielfalt optisch wahrnehmbar als Landschaft, aber letztendlich als sehr großen Unterschied an Produktionsmöglichkeiten. Das wäre die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist tun.
Okay.
Tun. Nicht reden.
Und wie schaffe ich es, das Richtige zu tun? Da brauche ich natürlich Bildung und so wie eure Schule. Gute Ausbildung ist natürlich und Beratung ist natürlich schon eine Basis dafür, oder?
Gutes Wissen ist auch eine gute Basis, etwas nicht zu tun.
Okay. Ja, das Falsche vor allem. Nicht zu tun, ja, genau. Und Karl, bei dir, was sind so deine wesentlichen, die wir heute unbedingt mitgeben möchten?
Ich würde mit der Angleich um Reinhold anhängen, nämlich tun. Also auf jeden Fall viel probieren, viel anschauen, viel machen und keine schon einen gewissen Respekt davor haben, aber jetzt keinen lähmenden Respekt, sondern eher so, dass man sagt, gut, ich informiere mich, ich schaue mir das gut an und dann gut überlegt probieren und einfach einmal anschauen, wie sich manche Sachen dann entwickeln. Das wäre, glaube ich, von meiner Seite das
Wichtigste. Okay. Spielt bei euch Digitalisierung, Nutzung von digitalen Dingen eine Rolle? Ich denke, jetzt an Pflanzenschutzmaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen, ist das auch etwas, wo man sich entwickeln kann?
Das läuft schon, aber das läuft in der Steiermark doch schon über, man kann fast sagen, über Jahrzehnte, mit einem sehr weit ausgelegten Netz an diversen Wetterstationen, Prognosemodellen. Das läuft wirklich über einige Jahre.
Okay.
Das heißt, da sind wir mitten in der Digitalisierung drin, wo Empfehlungen, wo Pflanzenschutzbehandlungen wirklich aufgrund dieser Modelle entstehen, aufgrund auch von lokalen Messungen und so weiter. Also das ist Gott sei Dank schon sehr weit vorangeschritten auch. Was im Weinbau sicher der nächste Schritt ist, und da sind wir schon relativ weit drinnen, dank des Innovationsgeistes von vielen Firmen, in der Mechanisierung selbstfahrende Arbeitsgeräte, sei es jetzt für den Pflanzenschutz oder sei es auch für die Bodenbearbeitung, auf die Reise zu schicken mit den drei großen Vorteilen. Das eine, wir können am Punkt fahren. Gerade Pflanzenschutz ist zu einer Zeit, wo eigentlich unsere Böden das nicht zulassen.
Immer gern zulassen.
Physik. Ja. Das zweite ist eben der Schutz des Bodens damit, weil wenn niemand drauf sitzt, dann sind die Geräte wesentlich leichter zu machen. Ja, und die dritte Geschichte ist auch dabei eine, wie soll ich das jetzt sagen,
es bringt ein positives Image dazu. Es ist ganz spannend zu beobachten, wenn wir Vorführungen machen, wenn Leute sehen, was wir da tun. Man nimmt Landwirtschaft wesentlich positiver wahr und modern und man interessiert sich auch dafür. Und
aber hat damit Karl, ich glaube, der Mensch,
der das wäre auch einer der Gründe, man gefährdet niemand.
Ja. Aber ich denke, dass der Weinbauer als Mensch, die Weinbäuerin als Mensch, der sie mit dem Weinstock auseinandersetzt, ist, glaube ich, schon, das darf nicht verloren gehen, oder?
Das ist nicht wegzudenken. Ich meine, wir arbeiten immer mit jungen Menschen da in Silberberg und das ist einfach da, glaube ich, unsere Aufgabe und da schön zu sehen, wenn da die Begeisterung und irgendwo der Fokus geweckt wird auf das Thema Wein oder Obst und auch nachher zu sehen, wie sie nach der Schule das weiter umsetzt, mit was für Enthusiasmus und mit was für einer Energie und natürlich gerade. Man würde jetzt die Steiermark da das Beispiel herausnehmen, weil wir so klein strukturiert sind und einen sehr, sehr unmittelbaren Kundenkontakt haben. Und natürlich das Produkt Wein als emotionales Produkt lebt natürlich vom Menschen, der dahinter steht und von den Menschen.
Und das ist eben auch eine Strategie, dass es nicht nur in die Größe gehen muss, dass es nicht nur in riesige Maschinen gehen muss, sondern dass das schon auch ein Weg ist, oder?
Absolut, ja. Und essentiell, also Wein ohne Emotion und ohne Menschen dahinter, funktioniert meiner Meinung nach nicht in der Art und Weise, wie wir es dort erleben.
Ja, in dem Sinn möchte ich mich bei euch recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Danke auch für eure wertvolle Arbeit und ich wünsche euch alles Gute und Ihnen zu Hause wünsche ich auch alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Serie auch weiterhin verfolgen. Es geht in einem der weiteren Podcasts zum Beispiel auch um den Obstbau, wo wir uns auch an der Schule hier in Silberberg befinden werden. Danke und auf Wiederhören.